Stimmlich, ihr hört's, geht's langsam bergauf, aber es geht bergauf. Das ist das Schöne. Und heute Morgen, der erste Teil, Jesus und seine Jünger. Begegnungen mit Jesus ist das Oberthema. Jetzt hatten wir viermal Begegnung mit dem Heiligen Geist, könnte man sagen. Und jetzt machen wir einfach nahtlosen Übergang zu Jesus. Die Bibel sagt, es gibt eine Möglichkeit, wie Christen verändert werden. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit wird ganz besonders erwähnt. Und da heißt es im 2. Korintherbrief, dass wir immer wieder auf ihn hinsehen und im Anschauen seiner selbst werden Menschen verwandelt, werden Menschen verändert. Also Jesus ist eine ganz zentrale Figur, nicht nur wegen der Erlösung, sondern auch für Christen, die erlöst sind. Es ist wichtig, immer wieder auf ihn zu sehen. Und mir war es so auf dem Herzen, da ein paar wesentliche Dinge zu sagen. Wir lernen Jesus ja hauptsächlich darüber kennen, dass wir nicht irgendwelche populärwissenschaftlichen Bücher studieren, die davon ausgehen, dass Jesus eine Frau hatte, dass er Kinder hatte, dass es ihn gar nicht gab oder irgendwas, sondern indem wir den Quellen vertrauen, die eigentlich am zuverlässigsten sind. Und das sind die vier Evangelien des Neuen Testamentes. Das sind also historisch ganz zuverlässige Quellen, wo wir etwas über Jesus lesen, wo wir wissen, wo wir ziemlich sicher sein können, wie er so gelebt hat. Und darum, wenn ich mit Menschen, die Gott nicht kennen, spreche, dann empfehle ich Ihnen, lesen Sie mal in den Evangelien. Das ist da, die Bibel hat zwei Teile und der zweite Teil ist das Neue Testament und der beginnt mit den Evangelien. Lesen Sie da mal drin. Da finden wir was über den Sohn Gottes. Da können wir lesen, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, was er gewirkt hat. Und die nächsten Sonntage würde ich da gerne etwas weitergeben. Heute eben etwas so als Einstieg zu dem Thema Jesus und die Jünger, Jesus und seine Jünger. Und da finden wir zunächst mal eine Sache der Begrifflichkeit, da können wir die nächste Folie mal zeigen. Das ist ein Problem in unserer Zeit, auch in unserem Land. Das Wort Christ ist problematisch, weil viele Leute eben sagen, naja, Deutschland, ein christliches Land, Europa, ein christlicher Teil dieser Welt, weil es eben so viele Christen gibt, also knapp 3-24 Millionen Katholiken, etwa ähnlich so viel Evangelische, also sind wir bei etwa 46-50%. Mensch, ist das ein christliches Land, so viele Christen in unserem Land. Und da ist eine Schieflage eingetreten und wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, in der Bibel finden wir das Wort Christ fast nicht. Taucht es kaum auf, dreimal. Und zwar in der Apostelgeschichte 11, Vers 26. Paulus und Barnabas waren dort in Antiochia, haben da ein bisschen gearbeitet, etwa ein Jahr. Ich kann diese Stelle hier kurz vorlesen. Und dort heißt es dann, Kapitel 11, Vers 26, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde in Antiochia zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger in Antiochia zuerst Christen genannt wurden. Und zwar von der ungläubigen Bevölkerung. Die reden immer von Christus, die wollen Christus als Vorbild haben, die wollen so mit Christus verbunden leben, die nennen wir mal Christen. Daher kommt der Begriff Christ. Also im Lexikon Definition habe ich gefunden, das hört sich ja nicht schlecht an. Als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich zu Jesus von Nazareth und dessen Lehren bekennt, die im Neuen Testament der Bibel überliefert sind. Aber ich habe versucht, es nochmal deutlich zu machen, wie problematisch der Begriff heute ist. Wenn wir jetzt würden, jetzt ist nicht viel los, oder gestern, so am Samstagmorgen in Villingen in die Stadtmitte gehen und Leute fragen, Entschuldigung, guten Tag, sind Sie von Villingen? Jawohl. Sind Sie Christ? Ja. Viele würden ja sagen. Und wenn man dann noch eine Frage dazu stellen würde, nämlich, weshalb sind Sie eigentlich Christ? Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie Christ sind? Dann würden ganz viele antworten, ich bin evangelisch, ich bin katholisch. Das ist Christentum für viele. Evangelisch ist gleich Christ, katholisch ist gleich Christ. Die Bibel hat einen anderen Schwerpunkt. Deswegen ist dieses Wort Christ in unserer Zeit wirklich problematisch. Wenn jemand Christ ist, heißt es noch nicht, dass er Jünger Jesu ist. Ja. Wir könnten es anders sagen, wenn jemand sich zu einer Kirche zugehörig fühlt, weil er als dreimonatiger altes Kind Säuglingsbesprengung, Taufe, Kindertaufe, wie man das auch immer nennt, erlebt hat und deshalb zur Großkirche gehört, ist die Frage, ob das ein Christ ist, gemäß dem Neuen Testament. Das Neue Testament hat einen anderen Begriff, nämlich den des Jüngers. Jünger. 270 Mal etwa taucht es auf. Ganz oft finden wir etwas über Jünger. Jünger waren Menschen, Männer und Frauen, die sich von Jesus in die Nachfolge rufen ließen. Also der Anfang hat bei Jüngern immer Jesus selbst gemacht. Nicht der Mensch, Jesus. Jesus kam zu Petrus und sagt zu ihm, guten Morgen und was gefangen und so weiter, folge mir nach. Ups, was will denn der von mir? War ganz konkret, was Jesus wollte. Du mir nachfolgen, du mitkommen. Jetzt alles aufhören, wir laufen jetzt darüber, komm mit. Nachfolge. Ganz konkret, Jesus rief Menschen in seine Nachfolge. Und deswegen, Jünger, Mathetei heißt eigentlich Schüler, Lehrling, einer, der einen Lehrer hat, einen Meister hat. Ich habe das gefunden, der Begriff Jünger ist Schüler, Lehrling und bezeichnet jemanden, der sich einer religiös prägenden Persönlichkeit zur Zeit deren Wirkens und Lehrens anschließt. Wenn wir also in Villingen wieder auf die Stadt, in die Straßen gehen und fragen, sind Sie Jünger? Dann würde er entweder sagen, ja, jünger als Sie schon, oder er würde sagen, Jünger, bleiben Sie bloß Jünger. Nee. Weil wenn man ein Jünger ist, dann hat man einen Meister oder einen Lehrer. Und das klingt verdächtig nach Sekte. Jünger, auf keinen Fall. Evangelischen, aber Jünger, nein. So. Die Bibel spricht aber von Jünger. Und der Begriff meint tatsächlich jemanden, der sich einer anderen Person anvertraut, der sich auf einen anderen ausrichtet. Und das hat Jesus von seinen Jüngern erwartet. Und hier heißt es ja, zur Zeit deren Wirkens und Lehrens. Nun, Jesus ist heute nicht mehr auf der Erde und läuft durch die Straßen und sagt, komm mal mit. Und dennoch ruft er den Menschen zu, folge mir nach. Er hat den Auftrag den Gemeinden, den Christen gegeben. Und das ist unsere Botschaft. Also ich darf heute an seiner Stelle sagen, folge Jesus nach. Wenn heute jemand hier ist, der kein Jünger Jesu ist, der kein Nachfolger Jesu ist, dann lade ich dich ein, komm und folge Jesus nach. Und das werden wir immer wieder machen als Gemeinde. Und ich habe vorhin gedacht, der Friedhof hat nicht nur viele Gräber, der hat auch tatsächlich viel Platz, also vom Parken her. Ja, das heißt, da ist noch Potenzial da. Gemeinde Jesu kann noch wachsen, da ist noch etwas möglich. Und darum rufen wir in die Nachfolge. Rufen auch in die Verbindlichkeit, rufen auch, das wird jetzt demnächst wieder stattfinden, zur Taufe. Wir werden ja demnächst wieder Taufgottesdienst haben, Taufunterricht und so. Also auch da, wenn jemand da den Ruf hört in dieser Richtung, lass dich auch da rufen, diesen Schritt zu gehen. Also Christ und Jünger, auf der einen Seite, von der Bibel her, sollten wir sagen, ist das schon dasselbe, aber durch die Zeiten und durch unsere Gesellschaft merken wir, das ist gar nicht so einfach. Und natürlich momentan in den Medien, das ist doch ein Thema. Ist doch ein Thema, die einen missbrauchen die Kinder und die anderen, 1,5 Promille, oh, geh mir weg mit dem Glauben. Geschwister, diese Nachrichten schaden dem Christentum. Täglich treten 1000 Deutsche aus den Großkirchen aus. Täglich. Und solche Nachrichten, diese ganzen Dinge, sind Feinde des Christentums, diese Nachrichten. Ist doch klar, wenn ich das hören würde, sage ich, lass mich in Ruhe mit diesen Frommen. Schau mal, was sie machen. Ja? Also das Christentum, und das finde ich so toll, und da spreche ich jetzt vom biblischen Christentum, wird sich eine Bahn brechen durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen der Zeit. Wie eine Pflanze, ich habe es mal gesehen irgendwo, mitten im Asphalt, da kam plötzlich da irgendwie ein Löwenzahn hoch. Da hat sich irgendwie ein Weg gebahnt da durch. Oh, hallo, ich bin auch da. Und so ist Evangelium, bricht sich eine Bahn. Ist doch toll, oder? Es bricht sich eine Bahn. Lässt sich nicht aufhalten, egal was Menschen machen. Egal was große Führer und Kirchenleute und Das kann man auch in Freikirchen, egal. Jesus bricht sich Bahn, sein Wort wird durchkommen. Gut, also das einfach mal dazu, zu dieser Begrifflichkeit. Jetzt zur nächsten Seite. Jesus, wenn wir Jesus anschauen und die Jünger, das ist ja das Thema heute, werden wir feststellen, er hatte verschiedene Ebenen von Jüngern. Das war nicht alles gleich. Jesus und das Christentum, überhaupt die ganze Bibel, hat gar nichts gegen Ordnung oder gegen Strukturen, wenn sie mit Geist gefüllt sind. Und Jesus hatte so drei Leute in seinem ganz engsten Umfeld. Die durften mit auf den Berg der Verklärung. Wir haben Mose gesehen. Ganz toll was. Die haben gesagt, bleib mal gerade hier, nie wieder weg. So schön, lassen wir, bauen wir ein paar Hütten, ein paar Zelte und wir bleiben für immer hier oben. So toll, die drei durften damit. Die waren dabei bei der Totenauferweckung. Durften nicht alle dabei, die waren dabei. Die hat er mitgenommen im Garten Gethsemane, um zu ringen, um zu wachen, um zu kämpfen und so weiter. Also da waren drei, die so ganz eng mit Jesus verbunden waren. Eben Johannes, Petrus und Jakobus. Dann kennen wir, das ist das Bekannteste, die 12. Die Zahl 12 kommt natürlich auch aus dem Alten Testament. Eine, könnte man sagen, göttliche Zahl. Ähnlich wie die 7. Da gibt es ja so auch, ja, das mit den Zahlen ist ganz interessant. Da finden wir einiges in der Bibel mit den 12 Stämmen. Und da ist einiges zu finden, auch in der Offenbarung dann wieder. Und eben auch die 12, die Jesus sich rausgesucht hat. Das heißt, er war eine Nacht im Gebet. Und dann hat er etwas gemacht, was die damaligen Rabbiner nicht machten. Man konnte sich nämlich bei den Rabbinern bewerben, ich möchte bei dir in die Schule gehen. Und bei Jesus war es umgekehrt. Der hat gesagt, ich suche mir meine Leute aus. So, du, hat 12 Leute sich ausgesucht. Der hat angesprochen, folge mir nach. Und die hat er dann mitgenommen. Und mit diesen 12 hat er eine besondere Beziehung aufgebaut, eine Art Bibelschule, eine Jüngerschaftsschule. Das war teilweise ganz spannend gewesen, da werden wir heute noch einiges hören. Dann finden wir aber im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 1, eine Schar, die 70 genannt wurden. Wer auch immer da dazugehört, da wissen wir ganz wenig drüber, die 70. Die wurden mal ausgesandt und die sollten was wirken und so, kamen wieder zurück. Ja, in Apostelgeschichte 1, Pfingsten, im Obergemach, da waren es 120. Ja. Ob jetzt von den 12 jeder 10 da irgendwie noch hatte, wäre eine Theorie, aber das ist überhaupt nicht klar. Da waren es 120. Und ganz interessant, im 1. Korinther 15, da heißt es, und das lese ich mal, da heißt es in Vers 6, glaube ich, genau, da steht, danach, also Jesus ist ja auferstanden von den Toten, und der Paulus schreibt hier, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, also nach den alttestamentlichen Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Es wurde also alles vorhergesagt, hat sich erfüllt, viele Jahrhunderte später. Und dass er Kephas erschienen ist, Kephas ist Petrus, dann den 12, an den 12, wissen wir, wer die 12 sind. Dann, danach erschien er mehr als 500 Brüdern. Und wenn Paulus von Brüdern spricht, meint er Brüder im Herrn. 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen sind. Das ist ganz interessant, diese Aufzählung. Wir wissen gar nicht genau, was sind das für 500. Hier ein kleiner Hinweis für Schriftgelehrte unter uns, das meine ich jetzt positiv. Wenn er, wie ich gerade gelesen habe, danach erschien er dem Petrus, also dem Kephas, dann den 12, wenn er den 12 erschienen ist, wer war denn dann da dabei? Der Judas. Hey, der hat sich doch umgebracht. Schaut, Vorsicht. Wir haben manchmal so Ideen, hören was, und da ging hin und da hängte sich doch. Wie kann er dem erscheinen? Wenn wir noch ganz spannende Dinge sehen in der 4. Serie, wenn es dann heißt einmal, dass er den 11 erschienen ist, und dann steht sogar dabei, wer von den 11, da hat ja dann, wenn es 12 waren und 11 erscheint er, hat ja einer gefehlt. Und dann steht dabei, wer gefehlt hat, nämlich Thomas, der Zweifler. Du, wer war denn dann dabei? Judas Ischariot war dabei. Ups, ich dachte, er war tot. Ja, da kommen wir noch drauf. Ganz spannende Geschichte, die Sache mit dem Judas Ischariot. Gut, aber da machen wir jetzt nicht weiter. Immer Spannung aufbauen, wissen wir schon. Gut, nächste Folie. Wir schauen uns die 12 an. Wir wären gern dabei gewesen vielleicht. Vielleicht sagen wir auch, oh bloß nicht, zum Glück war ich damals nicht dabei. Was auch immer. Ich würde gern uns ein paar dieser 12 vorstellen und da werden wir nämlich etwas feststellen. Zunächst etwas über den Simon Petrus. Wir kennen viele Geschichten von diesem Mann. Er war der, der eine Schwiegermutter hatte. Nun, wenn du eine Schwiegermutter hast, musst du wahr sein. Verheiratet. Wenn du damals verheiratet warst, hattest du auch Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, dass er keine Kinder hatte, ist im Grunde gleich null. Und deswegen hatte er Familie. Damals hatte man nicht 1,4 Kinder, wie in Deutschland im Schnitt, sondern ein bisschen mehr. Man ist nicht genau sicher, ob er die alle zurückgelassen hat. Könnte aber gut sein. Er hat später auch gesagt, wir haben alles verlassen. Sind dir nachgefolgt? Kann also sein, der Petrus hat nicht nur seinen Beruf aufgegeben, sondern tatsächlich auch Ehe, Familie da ein Stück weit vernachlässigt, immer wieder auch mal aufgetaucht. Klar, die sind ja nicht durch die ganze Welt gereist, sondern schon irgendwo in gewissem Gebiet. Aber er hat wirklich viel aufgegeben. Er war jemand, der Begeisterung lebte. Begeisterung lebte. Da gibt's ganz tolle Geschichten über den Simon Petrus. Ganz tolle. Ja. Häufig war es am Anfang himmelhoch jauchzend und dann, als die Realität ihn einholte, war es dann nicht so ganz der Knaller und der Renner. Er hat da viel auch aus eigenem gemacht. Ob er ja gesagt hat, wenn dich alle verlassen, ich bleib dabei und so einen treuen Nachfolger wie mich hast du noch nie gehabt. Und Jesus sagt, wart ab. Kikeriki macht's dreimal und dann ist gelaufen, was du da gesagt hast. Ich benutze ein Hähnchen, um dich zu überführen. Und so ist es gekommen. Oder als er dann dabei war im Garten Gethsemane, du da, ich bete mit, ich kämpfe, wir kriegen das durch, jetzt beten wir, wo drei eins sind und dann jetzt beten wir und dann hat er geschlafen. Das Gebet war ganz kurz. Jesus sagt, sag mal, in der schlimmsten Stunde, Petrus, komm, okay, Entschuldigung, jetzt. Wieder eingeschlafen. Und dann nochmal. Also es ist schon heftig gewesen. Und dann als die Soldaten kamen und dann wollte man Jesus, dann plötzlich hat er eine Idee und er kannte sich nur mit Angeln aus und wollte einen köpfen und dann traf er nur das Ohr und Jesus sagt, komm, lass, mach das Schwert weg. Du, komm jetzt, hör auf. Petrus. Also da sind auch Dinge schief gelaufen. Aber später interessanterweise, die Begeisterung war immer noch da an Pfingsten. Aber jetzt war ein anderer Geist in der Begeisterung da drin, nämlich der Heilige Geist. Und dann steht er auf und hält eine Pfingstpredigt, dass sich gerade mal ein paar tausend bekehren. Also Petrus wurde zu einer Säule der Urgemeinde. So, wenn du so ein begeisterter Mensch bist, kannst du zu einer Säule der Gemeinde werden. Aber denk immer an die Begeisterung, das sollte dann mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Petrus, tolle, tolle Geschichten, die man von ihm lesen kann und übers Wasser gehen und also wirklich tolle, tolle und auch wieder untergehen und wieder zurücklaufen mit Jesus ins Boot, tolle, tolle Sachen. Jakobus und Johannes, man nannte sie Boanerges, die Donnersöhne. Die waren ein bisschen ähnlich drauf, so ein bisschen cholerisch veranlagt, hatten so merkwürdige Ideen. Die wollen, Samaria wollen uns nicht durchs Land lassen, hätten wir einen Vorschlag, lass doch Feuer vom Himmel fallen. Zeig ihnen doch mal, wer der Herr ist. Name Jesu. Jesus sagt, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Stopp. Später hatten sie auch wieder, ach, sie waren wirklich interessant. Versuch dich in allen, vielleicht findest du dich irgendwo in einem dieser. Das wäre toll. Also, die hatten dann so eine Idee, Rabbi, wenn du dann einst in der Herrlichkeit bist und wir dabei, da hätten wir einen Vorschlag, wo wir Platz nehmen. Und zwar zu deiner Rechten und zur Linken. Wäre das was? Da gab es auch gleich wieder eine klare Abmahnung vom Herrn. Sie haben nicht ganz verstanden manche Dinge. Also dennoch wurden sie verwandelt. Dennoch wurden auch sie zu gewaltigen Zeugen Gottes. Zu gewaltigen Zeugen Jesu in der Urgemeinde. Kann man alles nachlesen. Ganz tolle Dinge, die Jesus aus den Zwölfen gemacht hat, auch aus diesen beiden. Philippus kam von Bethsaida. Bethsaida, übersetzt, also Beit, dieser Haus des Fisches, Fischhausen, würde man heute sagen. Und dieses Fischhausen, Da gibt es Geschichten der Bibel, war bekannt durch Unglaube und Zweifel an verstandorientierte Menschen. Als Jesus mal einen Blinden in Bethsaida heilen wollte, hat er gesagt, das hat ja gar keinen Wert. Ich muss dich aus diesem Dorf herausführen. Wir können hier gar nichts machen. Dann hat er mit der Hand aus Bethsaida rausgeführt. Da ging es dann besser. Weil dieser Blinde aber so infiziert war von Unglaube und von Verstandesdenken, war es in diesem Fall sogar so, dass er gesagt hat, nach dem ersten Gebet von Jesus, ich sehe die Menschen wie Bäume irgendwie. Jesus denkt, ja, das gibt's ja nicht. Wie ist der voller Unglaube? Muss ich nochmal beten? Nochmal gebetet, dann ging's. Und Jesus beruft diesen Menschen in die Nachfolge. Ein Mensch, der von seinem Wesen her sehr stark auf Verstand orientiert war, der sehr stark auf sein Wissen ausgerichtet lebte, der deswegen immer wieder auch Dinge in Frage setzte. Und Jesus nimmt den mit und sagt, du kommst auch dazu. Ich glaube, dass bei Philippus auch war, dass sein Bruder ihn auf der Andreas ihn auf Jesus hinwies. Ja. Gut, dann Matthäus, Levi, der Zöllner. Zöllner hätte man damals gleichsetzen können mit Sünder. Also Zöllner und Ehebrecher oder Zöllner und Ehebrecherinnen waren der Inbegriff von Sünder damals. Obwohl es ja wirklich, also zwischen Hure und Zöllner war doch beruflich ein bisschen ein Unterschied. Aber dennoch galt diese Berufe damals als ganz stark mit Sünde verwoben, weil jetzt in dem Fall man den Menschen das Geld aus der Tasche zog. Mehr verlangt und so. Wir kennen ja die Geschichte von Zachäus, wo das ein bisschen rauskommt, der auch Zöllner war. Also er nimmt auch diesen in seine Nachfolge. Ich weiß gar nicht, ob ich einen von denen bisher genommen hätte. Verstehst du? Jesus nimmt diese Leute. So ganz unterschiedlich, ihren Stärken, ihren Schwächen, und die nimmt er. Thomas, wir kennen ihn als den Zweifler. Wenn ich nicht die Hand hier in die Wundmale lege, tut mir leid, aber dann kann ich nicht glauben. Ich brauche dieses Zeichen. Jesus geht damals ja dann später darauf ein und sagt dann, weißt du, ein kleiner Tipp für die Zukunft. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist auch so ein Satz, denn das ist etwas, da können wir wahrscheinlich ein Leben lang dran knabbern, was das bedeutet. Selig sind, die nicht sehen, wo nicht es einfach kommt, was man jetzt möchte und doch glaubt. Doch dranbleibt, doch weiter ihrem Herrn und seinem Herrn vertraut. Also Thomas, und er beruft den. Wusste schon vorher, ein Zweifler, da nehme ich gerade dazu. Weiß nicht, was er für Kriterien hatte. Solche Leute beruft man doch nicht, wenn man die Welt verändern will. Dann nehmen wir also die Besten der Besten. Ja, Jesus hatte da eine andere Einstellung. Simon, der Zelot, ein Revoluzer gegen die Römer, der wollte immer angehen. Wahrscheinlich hat er den am besten noch mit dem Levi ins Zimmer, ins Doppelzimmer, dann war immer Streit programmiert. Ja, also dann nimmt Jesus Leute, wo man sagen muss, also die kannst du eben schon im Natürlichen eigentlich nicht zusammentun. Die machen sich gegenseitig das Leben nur schwer. Und Jesus hat die berufen. Komm mit, du darfst auch dabei sein. Ich weiß nicht, als die sich zum ersten Mal dann gesehen haben, also gerade jetzt Matthäus der Zöllner und Simon der Zelot, wie es denen gegangen ist. An den Natürlichen waren die ganz stark miteinander. Ja? Und Jesus beruft den. Judas Ischariot war von Beruf Dieb gewesen. Den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt genommen. Und zweimal nicht die Kasse gegeben. Was ist denn das? Geschwister, was ist denn das für ein Denken? Ich nehme doch nicht jemanden Dieb. Ich nehme doch nicht... Ey, Diebstahl, und jetzt gebe ich dem die Kasse. Das ist doch nicht normal, oder? Jesus war nicht normal. Er war absolut anders. Jesus war kein Mensch, mit dem man irgendwie Vergleiche einstellen konnte. Er hat quasi dem Judas hier auch deutlich gemacht, da, wo deine größte Schwäche ist, da darfst du jetzt üben. Da darfst du jetzt lernen. Geld treu umzugehen, hier die Kasse zu verwalten, wenn die Leute uns immer wieder was geben und so, waren da auch immer wieder auch Frauen unter anderem, die auch Geld gegeben haben, dass diese 12 irgendwo überleben konnten. Die haben ja nicht vom Manna gelebt, das aus dem Himmel herabkam. Die haben ganz praktisch so, brauchten Geld, haben Brot gekauft und so weiter. Und jetzt hat also dieser Dieb die Kasse. Toll, das muss Das muss auch spannend gewesen sein für den Zöllner, der ja auch mit Geld umging, wie auch immer. Wahrscheinlich hatte der sich beworben für die Kasse. Und die Leute haben sich gestritten und dann hat Jesus eben dem Judas das anvertraut und Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Also 12, die es ja insgesamt waren, die hier diese Jünger gebildet haben. Und diese 12, die tauchen eben immer wieder auf. Ich habe gesagt, 12, eine göttliche Zahl, die in der Bibel immer wieder vorkommt. Das ist die Zahl Gottes, wie auch die Zahl 7 Zahl Gottes ist, die Zahl. Darunter ist immer die Zahl des Menschen. Die 11 ist die Zahl des Menschen. Die 6 ist auch die Zahl des Menschen. Bei der 6 wissen wir es aus der Offenbarung unter anderem. 666 heißt es, denn es ist eine Menschenzahl. Nicht nur, weil es ein Mensch ist, sondern weil es typisch Mensch ist. Der Mensch steht im Zentrum. Darum arbeiten zum Beispiel Satanisten ganz viel mit dieser 666, weil sie wollen, dass der Mensch die Macht hat. Ja? Der Mensch soll machen, was er will. Und das ist etwas, was der Teufel möchte. Tu, was du Lust hast. Mach, was du willst. Aber mach nicht, was Gott will. Zahl des Menschen. Und die 11 auch, deswegen Fasnacht ist vorbei. Nächstes Jahr werde ich da mal was drüber sagen, in der Predigt in einer, über Fasnacht mal was weitergeben. Deswegen gibt es dort den 11er Rat. Und deshalb beginnt Fasnacht am 11.11. um 11.11 Uhr. Zahl des Menschen. Also gibt es ganz interessante Zusammenhänge, ja, was man immer lernen kann in so einem Sonntag. Ja, ich bin selber immer wieder überrascht, finde das toll. Ja, das macht es einfach spannend, da kommt was bei raus. Nächste Folie und schaut euch die Überschrift an. Sie waren wie wir, die 12. Insgesamt waren sie wie wir. Es waren Leute, Menschen total unterschiedlicher Art, ganz unterschiedlich von ihrem Wesen her, von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Herkunft und auch von ihrer Bildung. Ganz unterschiedliche Leute sind das gewesen. Und ihr könnt mir vorstellen, das hat Jesus so gefallen. Ich möchte einen Querschnitt der Bevölkerung. Ich möchte nicht nur die Jungen, möchte nicht nur die Reichen, möchte auch nicht nur die Armen, möchte nicht nur die Klugen oder die weniger Klugen. Ich mache keinen Intelligenztest, IQ oder was, sondern ich möchte so einen Querschnitt, so ein durchschnittliches Profil der Leute, die es gibt, und die rufe ich zu mir. Ich brauche auch keine Sündlosen. Gab's ja gar nicht. Ganz normale Menschen, die rufe ich in meine Nachfolge. Also scheinbar waren sie tatsächlich wie wir. Und jeder hatte natürlich seine Stärken und seine Schwächen. Es gibt keinen Menschen, der nicht Stärken hat. Gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen. Also Stärken und Schwächen, daraus besteht ein Mensch. Und was Stärken sind und was Schwächen sind, ist oftmals auch gar nicht so einfach herauszufinden. Es könnte auch sein, dass unsere Stärke manchmal zugleich unsere Schwäche ist. Stimmt's? Jeder mit Stärken und Schwächen. Keiner ist zu schwach für Jesus. Keiner ist zu stark für Jesus. Gilt bis heute. Wenn wir dann lesen, so diese Kapitel und diese vier Evangelien, vieles ist ja dann auch ähnlich, manches wiederholt sich, manches ist neu, Synoptiker, und da gibt es ja so einiges, was man da rausfinden kann. Was man feststellt ist, dass die Jünger oft nicht verstanden, was Jesus meinte. Oft nicht verstanden. Und ich glaube, es ist im Markus-Evangelium am Ende, muss ich mal kurz schauen, dass da steht, fällt mir gerade eine Stelle ein, war das in Markus oder im Lukas-Evangelium, an irgendeiner Stelle am Ende des Evangeliums wird uns etwas berichtet. Ich schaue mal schnell, ob ich das noch finde, sonst erzähle ich es einfach. Im Lukas-Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas, ich weiß nicht, wo es ist. Auf jeden Fall, da heißt es, dass nachdem er auferstanden war und so, dass viele gezweifelt haben von den Jüngern. Also das ging quasi durch, da war nicht nur Thomas der Zweifler, ganz viele. Das heißt also, dieses Jesus nicht verstehen, oftmals nicht begreifen, warum er das macht oder wie er es meint, ist etwas, was ich und was wir doch auch kennen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es Situationen, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, Herr, das verstehe ich nicht. Ich komme nicht mit. Ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang. Ich verstehe auch nicht, was mir das dienen soll oder was ich da jetzt rausziehen könnte. Manchmal kommen wir auf Dinge, aber manchmal bleibt es einfach offen. Darum sollten wir auch, wenn Menschen, auch Christen, schwierige Phasen haben, nicht vorschnell sagen, ah du, denen, die Gott lieben. Na, müssen alle Dinge zum Besten. Ja, gell? Ja, das ist manchmal gar kein guter Rat. Vielleicht sollten wir es dann sagen, wenn wir ein bisschen eine Ahnung haben, was denn da das Beste sein könnte. Was könnte denn da drin sein? Aber es ist nicht immer eine Beruhigung, so einen Spruch jemandem zu sagen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten. Ja, und er hat immer noch diese schlimme Krankheit, hat immer noch wahnsinnige Schmerzen, Ehe ist immer noch zerstört, Kind ist schwerst krank und dann kommt so ein Satz. Also da ganz vorsichtig sein mit solchen gut gemeinten Tipps. Manchmal ist es auch hilfreich, jemanden anzuschauen und in den Arm zu nehmen und nichts zu sagen. Einfach nur da zu sein. Häufig sagen wir Dinge, weil wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Dann kommt halt irgendwas. Der Herr weiß es, oder wir beten oder irgendwas. Manchmal ist es gut, einfach still zu sein, auch vielleicht mal mit den Weinenden zu weinen, wie die Bibel das auch sagt. Also, dass wir ihn manchmal nicht verstehen, können wir nachvollziehen, uns geht's auch so. Sie glaubten ihm nur halb und zweifelten, nicht nur der Thomas, eben auch die anderen, ja, die immer wieder da auch gezweifelt haben. Deswegen heißt es von Jesus häufig, und erschallt ihren Unglauben. Kennen wir diese Stellen? Erschallt ihren Unglauben. Ja. Erschallt, er musste sie schelten. Und letzter Punkt hier, manchmal hatten sie Angst. Ein Christ hat doch nie Angst. Doch, ein Christ kann Angst haben. Und wenn du manchmal Angst hast, dann darfst du das haben. Wir dürfen Angst haben. Die Frage ist nur, haben wir Angst oder hat uns die Angst? Und deswegen diese vielen Hinweise im Neuen Testament und auch im Alten, wo die Bibel spricht, fürchte dich nicht. Also es gibt die Möglichkeit, aus dieser Angst herauszukommen. Wenn sie uns dann packen will, wenn sie uns dann greifen will. Es gibt Menschen, die schwerst krank sind, die unter Angststörungen leiden. Richtig krank, psychisch krank, geschwächt. Weil sie ständig ihren 50 Billionen Zellen, wir haben 50 Billionen Zellen, ist sehr viel, ständig signalisieren, vor was sie alles Angst haben. Und dann macht irgendwann der ganze Körper zu und dann wird es schwierig. Also die Jünger hatten auch manchmal Angst. Sie waren wie wir. Kein Unterschied. Aber, und jetzt nächste Seite, und das finde ich so toll, und so lernen wir Jesus kennen. Jesus war jemand, der natürlich mehr wusste wie sie. Und er weiß auch mehr wie du und er weiß auch mehr wie ich. Und das eine, was er weiß, ist, diese Jünger haben ein Potenzial, welches ich kenne. Also Jesus kann mehr sehen in einem Menschen, wie dieser Mensch selber in sich sieht. Und wir alle, ich, du, wir haben ein Potenzial. Dinge, die uns mit in die Wege gelegt wurden. Und Gott kennt das. Gott weiß, wozu du und wozu ich in der Lage sind. Wir können vieles bewegen und erkennt dieses Potenzial. Und wenn du es nicht kennst, dann möchte ich dich heute Morgen erinnern dran, Jesus kennt dein Potenzial. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Er weiß, was in dir steckt, was möglich ist. Das ist unterschiedlich, 30-fach, 60-fach, 100-fach, der eine hat ein Talent, 15, ist ganz unterschiedlich. Aber er kennt dieses Pfund, dieses Talent, erkennt unser Potenzial. Das Zweite, was er wusste, Jesus, diese Jünger, diese 12, mit ihren Stärken, Schwächen und allem Möglichen, diese Jünger können ihr Umfeld verändern. Also der hat ihnen etwas zugetraut, was sie sich selber wahrscheinlich gar nicht zugetraut hatten. Die wussten gar nicht, wie das mal werden würde. Wer von diesen 12 hätte damals etwa im Jahr 27 rum, schätze ich mal, nach Christus, als sie berufen wurden, wer hätte von denen damals gedacht, dass 2010 in Villingen in einem Gottesdienst von ihnen geredet wird? Stell dir mal vor, würdest du das denken? Ja? Im Jahr 4020 wird von dir geredet, naja, ob es so lang geht. Habe ich nicht so viel Glauben, ehrlich gesagt. Aber was ich damit sagen will, ist, die hätten gar nicht gedacht, dass man mal von ihnen spricht. Wenn sie das gewusst hätten, hätten sie vielleicht manches geändert. Oh, da steht man in den Büchern. Oh, dann mache ich es doch anders. Das wird man mal lesen von mir. Der Johannes Markus war es, glaube ich, der ist mal abgehauen. Da hat man ihn am Mantel noch festgehalten. Da hat er gesagt, ja, ist egal, laufe ich halt nackt weiter. So war der fluchtmäßig drauf. Angst hatte der. Und wir können es euch nachlesen. Jetzt weiß ich nicht, ob er uns hört. Wenn er es gewusst hätte damals, hätte er sich vielleicht geschämt. Oh, wenn die das, oh, hoffentlich kriegt das keiner mit. Jesus wusste, was in ihnen steckt. Er wusste, diese Leute mit ihren Fehlern und Schwächen, sie können ihr Umfeld verändern. Ob das heute noch so ist? Ob wir unser Umfeld verändern können mit ihm? Ist das möglich? Wir haben vorhin im Gebet auch gehört, Fürbittegebet, unsere Umgebung, ob da was machbar ist? Dritter Punkt, was Jesus auch wusste, nochmal, das habe ich ganz bewusst nochmal eingebaut, und zwar nach diesem zweiten. Sie sind nicht vollkommen. Sie sind nicht fehlerlos und keiner, auch hier in der Gnadenkirche, keiner aus dem Leiterkreis, keiner, der neu aufgenommen wird, keiner, der seit Jahrzehnten Mitglied ist, ist vollkommen, ist sündlos in diesem Sinne, ist ohne Fehler. Wir machen Fehler. Amen? Wir machen Fehler. Jetzt ist das Ehepaar jung zu uns gekommen. Jetzt stell euch mal vor, die merken irgendwann, dass einer von uns auch nur einen Fehler macht. Und dann sagen sie, ja, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt in der Gnadenkirche. Ja, nee, also, ihr macht ja Fehler. Ja, aber seid getrost und unverzagt. Ihr macht auch Fehler. Also, das stimmt's ja wieder. Ha, dann passt's. Ja, dann ist doch gut. Dann kann man sich wieder annehmen, aus der Vergebung leben. Und so können wir, aus der Gnade können wir doch leben. Ja, also wir sind nicht vollkommen. Die Jünger waren es auch nicht. Sie waren es nicht. Wir sind es nicht. Vierter Punkt. Ich habe sie berufen. Es war meine Entscheidung, hat Jesus gesagt. In Verbindung mit dem Vater in dieser Nacht auf dem Berg hat er gebetet. Und dann heißt es, er berief die zu sich, die er wollte. Du. Die hat er berufen und das war ihm wichtig. Und das ist auch was, an das erinnere ich mich auch immer wieder für mich selber. Ich weiß, dass Gott mich berufen hat. Und du sollst auch wissen, dass Gott dich berufen hat. Gott kennt die Seinen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Und wenn du dazu ja sagen kannst, wenn du weißt, Gott hat mich in die Nachfolge berufen, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin ein Kind Gottes, wenn du das weißt, dann ist das die Grundlage. Mehr brauchst du erstmal gar nicht wissen. Das wissen die meisten Deutschen eben nicht. Weil sie es auch nicht sind. Mögen irgendwelche Gottesdienste besuchen, aber sie haben diesen persönlichen Schritt, diese Entscheidung für Jesus Christus nicht getroffen. Und das ist so schade. Das ist so schade. Und wir erleben das jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten. Wir werden das erleben in unserem Land, weil das gibt es so wie Deutschland, gibt es so nicht mehr, diese Form von Landeskirchen oder so, dass man automatisch eben Mitglied wird, dann später Kirchensteuerzahler und so weiter und so fort. Wenn jeden Tag weiterhin 1000 Menschen austreten, das ist so, jeden Tag, wenn sich das noch ein paar Jahre fortsetzt, rechnet es mal hoch. Weißt du, bei über 40 oder 50 Millionen Mitgliedern merkst du erstmal nichts. Was sind da 1000? Sind da 100.000? Aber nach und nach merkt man das. Und das passiert jetzt schon. Dann werden Pfarrstellen gekürzt, dann werden Kirchengemeinden zusammengelegt. Da gibt es einfach Nöte. Und gestern sagte mir mein Vater, er könnte sich vorstellen, es wird dann die Zeit kommen, dass es gerade umgekehrt wird, dass dann die Großlandeskirchen auf die Freikirche neidisch sind. Verstehen wir? Dass dann plötzlich sich das rumdreht und das nicht mehr so belächelt wird, sondern eher gefragt wird, sag mal, wieso könnt ihr eigentlich noch existieren? Wie ist das möglich? Wie könnt ihr euch finanzieren? Wie geht das? Wir haben Millionen von Mitgliedern, aber bei uns bricht immer mehr weg. Wieso geht das? Das heißt, dass plötzlich aufmerksam gemacht wird auf ein Modell, das wir aus der Bibel finden, nämlich das Freiwilligenkirche-Modell. Man entscheidet sich bewusst und freiwillig, ob man dabei ist. Und ob man auch unterstützt, finanziell oder mit seiner Kraft oder mit seiner Zeit. Und das wird Gott segnen, das hat er zu allen Zeiten gesegnet. Gespannt, wie das wohl wird, können wir mal irgendwie mal schauen, die nächsten Jahrzehnte. Es dauert noch ein bisschen, bis es richtig ganz massiv kommt. Ja, manche Parteien, die würden sogar gerne die Kirchensteuer abschaffen, aber das ist momentan undenkbar. Ja. Es gibt ja ganz tolle und gewaltige Kathedralen und so, wo man staunt. Aber wo man auch staunt, wie viel der Unterhalt allein kostet. Ja, wenn am Sonntag 20 Leute drin sitzen, das ist schwierig. Ja. Also es ist spannend, wie sich das Christentum in unserer Zeit, in unserem Land entwickeln wird. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Aber wichtig ist, nur die Jünger, die von Jesus berufen sind, sind Jünger Jesu. Und mit denen kann er tatsächlich etwas bewegen am Ende der Zeit. Ich habe hier jetzt noch einen Satz. Diese Jünger sind die Richtigen. Sind die Richtigen. Genau die waren es, die er wollte. Und mit denen hat er Geschichte gemacht. Wir wissen, einer, das mit dem Judas, da kommen wir noch drauf, da war einiges schwierig. Der ist da ziemlich ausgeschert und so. Und der Satan fuhr in ihn, als er den Bissen nahm. Und ganz dramatische Dinge geschehen. Aber grundsätzlich hat Jesus gewusst, mit denen baue ich diese Sachen. Und dann hat sich das Christentum verbreitet innerhalb von wenigen Jahrzehnten über die gesamte damals bekannte Welt. Das heißt in der Apostelgeschichte, sie erregten den Erdkreis. Ob das nochmal geht? Es würde reichen, wenn sie den Schwarzwald-Waag-Kreis erregen. Die Jünger, die Christen, die wirklichen Kinder Gottes. Stellt euch das mal vor. Und die Frage ist einfach, ob wir das unserem Herrn zutrauen. Nicht, mir musst du es nicht zutrauen. Ich traue es dir auch nicht zu. Wir müssen es gemeinsam ihm zutrauen. Ob er das kann. Kann er es? Ich glaube, dass er es kann. Ich glaube, dass er sogar will. Also von seiner Seite ist es relativ klar. Da gibt es gar nicht mehr so viele Gespräche oder so, ob das gewollt ist. Jetzt kommen wir dann wieder ins Spiel, ob er uns benutzen und gebrauchen kann dafür. Die Kirchen, die Freikirchen, einfach überall da, wo Kinder Gottes sind, ob die sich in den Riss stellen und sagen, jawohl, wir sind einverstanden damit, wir sind berufen, wir sind Nachfolger, wir sind Jünger, wir haben unser Leben ihm anvertraut und wir dürfen nochmal unser Umfeld verändern. Und weil wir jetzt halt hier in dieser Region wohnen, ist es persönlich für mich jetzt nicht so wichtig, was in München oder Hamburg geschieht. Da freue ich mich auch über alles, was der Herr dort wirkt oder im Bayerischen Wald oder an der Nordseeküste oder irgendwo, sondern ich persönlich, mein Herz schlägt halt für hier. Also für da, wo du wohnst und für da, wo ich wohne. Und nächsten Sonntag werden wir nachmittags ein bisschen hören, wie sich so bisher auch alles zugetragen hat hier in der Gnadenkirche alle für die Mitglieder und werden auch ein bisschen einen kleinen Ausblick bekommen, was vielleicht noch möglich ist. Nächster Zeit. Also, dass es vielleicht so ist, dass wir gar nicht bremsen müssen, sondern eher aufs Gaspedal treten dürfen. Aber was heißt das? Ja, da wollen wir uns dann drüber austauschen. So, ich behaupte also, die Jünger, auch hier in der Gemeinde, sind die Richtigen. Du bist der Richtige. Du bist genau richtig. Ist doch gut zu hören. Du bist genau der Richtige. Du bist die Richtige. Und jetzt lass dich benutzen. Lass dich gebrauchen. Und zwar so, wie es der Herr will. Nicht Überforderung, nicht Unterforderung. Keine Angst davor. Oh nein, der Herr wird mich doch nicht etwa nach China schicken. Keine Angst. So schnell geht's nicht. Die Chinesen kommen ja zu uns. Die kommen zu uns, um zu missionieren. Also wir bleiben mal hier zunächst mal und schauen wir mal, was sich hier in dieser Region tut. Der Boden ist relativ hart vielleicht, aber das macht ja nichts. Wir haben ja das Dynamit, Kraft und so, das dann in diesem harten Boden auch hilft. Und da sind wir mal gespannt. Die nächsten Sonntage sollen uns dann noch ein bisschen helfen, wenn wir sehen, wie Jesus mit den Frommen umging. Das gibt's heute auch. Fromme Menschen, ganz fromme Menschen, sogar die Schrift kennen und doch weit weg sind von ihm. Wir wollen sehen auch, was er mit Sündern macht. Wir wollen dann auch eben sehen, ganz besonders die Sache mit dem Judas, weil das sehr interessant ist und auch wichtig für unsere Zeit. Jesus konnte immer wieder auch verzichten auf Einzelne. Es war so. Hat auch gesagt, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr gehen? Geh doch. Geh. Die haben ganz komisch geschaut. Ich dachte, du bist froh, dass ich bei dir bin. Sagt er, nee. So wie du momentan lebst. Schwierig. Und dann sind viele gegangen. Viele seiner Jünger, heißt es, gingen da nicht mehr mit ihm. Und dann die 12, wollt ihr auch noch? Wir wollen doch auch, ne? Und der Petrus, nein, wir haben doch, und dann gut, also weiter geht's. Ja, also es gibt immer so diese Auf und Abs, wohl dem, der sich immer wieder an Jesus hängt, an ihn anschließt, dabei bleibt, dran bleibt, und das wollen wir tun. Stehen wir auf zusammen. Ich bete noch und schließe auch gleich dann den Segen des Herrn an. Herr Jesus, du bist derselbe. Du hast damals diese Menschen, diese Männer berufen in deine Nachfolge, ganz praktisch, ganz konkret. Wir können das lesen im Neuen Testament. Und heute, in unserer Zeit, geschieht das auch. Ein bisschen in anderer Form, aber du rufst Menschen in die Nachfolge. Du rufst Menschen zu, folge mir nach. Sei mein Jünger. Sei mein Nachfolger. Lass dich erlösen, lass dich neu machen. Werde von Neuem geboren und beginne als Kind Gottes ein Leben in der Nachfolge von mir. So, Herr Jesus, rufst du uns zu. Und es ist eine Gnade und ein Geschenk für all diejenigen, die diesen Ruf schon angenommen haben. Und da freue ich mich drüber. Ich freue mich, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und viele hier freuen sich auch darüber, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie Nachfolger Jesus sind. Und so gehen wir mit dir durchs Leben. Und du hast einen Auftrag für uns. Und wir sind viel mehr wie 12. Im Grunde genommen haben wir noch mehr Potenzial, wie die damals hatten. Und wir haben auch den Heiligen Geist in uns. Und wir haben sogar die Bibel, das hatten die auch so nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo es uns, was das Materielle angeht, viel besser geht wie denen damals. Also äußerlich ist alles da. Es scheint noch am Inneren zu fehlen. Und da bitten wir dich durch deinen Geist, dass du den Mangel in meinem Herzen und den Mangel in unseren Herzen ausfüllst, gemäß deiner Herrlichkeit. Sodass wir wirklich komplett zugerüstet sind, um den Auftrag wahrzunehmen in einer Zeit 2010, in der wir leben, hier in dieser Gegend, in dieser Region, mit den Menschen um uns herum. Auf dass immer wieder Leute, Einzelne gerufen werden und sich rufen lassen. Und sich von Neuem für dich entscheiden, ganze Sache zu machen mit dir. Und wir beten für alle Kirchen, für alle Freikirchen. Für überall, wo dein Wort verkündigt wird. Egal, was vorne auf dem Schild steht. Egal, wenn dein Evangelium verkündigt wird, dann beten wir, dass du dich dazu stellst. Dass Leute überall zum Glauben finden. Dass überall Kirchen und Gemeinden wachsen. Dass das Christentum in dieser echt schwierigen Zeit doch nochmal einen Aufschwung erlebt, gewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dass man nochmal aufmerksam wird auf die Kreise, wo dein Wort in rechter Weise verkündigt wird. Lass uns Vorbilder sein. Gib uns die Kraft dazu. Danke, dass wir auch heute hören durften. Und wir sind genau wie die 12, jeder in seiner unterschiedlichen Art. Jeder mit Stärken und Schwächen. Du kennst unser Herz. Und weil du die damals gebrauchen konntest, kannst du auch uns gebrauchen. Sie waren wie wir. Und wir gehen gestärkt auch in diese Woche. Du weißt, was auf uns zukommt. An Herausforderungen, an Angriffen, auch an tollen Dingen, an Segen. Du weißt, was der Feind plant. Aber wir geben uns in deine Hände. Segne jung und alt, unsere Kinder, diejenigen, die nicht da sein konnten heute, die krank sind, die schwach sind. Wir gehen mit deinem Frieden auseinander. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft und unser Denken, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.